PPR Superflex Tight End Premium. Jamar Chase oder CeeDee Lamb?
Chase.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Na Phil, na, wie geht's dir? Alles klar im hohen Norden?
Alles klar. Am Wochenende den Grill eingeweiht. Das erste Mal auf 9 und eine Fahrradtour gemacht. Alles dabei gewesen. Mit den ersten Sonnenbrand eingefangen des Jahres. Also. Ja. Die Sonne war da. Und bei dir in München?
So ging es mir auch mit dem Sonnenbrand. Zumindest wir hatten, hier war es eigentlich gar nicht so warm. Also es hatte irgendwie, glaube ich, nur 16, 17 Grad gestern. Wir nehmen am Montag auf. Sonntag liegt gerade hinter uns. Es hatte zwar nur 16, 17 Grad, aber den ganzen Tag schien die Sonne. Und ich hatte Ligaspiel beim Golf. Wir haben in Maxl reingespielt, da kann jetzt jeder schauen. Manche kennen das Bier wahrscheinlich, zumindest wenn man aus der Region um Bayern irgendwie rumkommt. Und hey, das ging Wind und so, ich habe es überhaupt nicht gemerkt. Und am Abend stehe ich unter der Dusche und denke mir, alter Schwede, es ist überall warm und ich bin rot. Aber ist geil, dass man wieder einen Sonnenbrand haben kann überhaupt. Nach dem scheiß Mai ist das jetzt, genieße ich es sehr, dass wir schöne Sonne haben, Biergartenwetter, Grillwetter, herrlich. Besser geht's doch gar nicht.
Ja, ich habe auch das Gefühl, so langsam steigt die Laune auch allgemein wieder. Das Wetter, die Geschäfte und Kneipen und sowas machen wieder auf. Ja, das läuft doch mal wieder etwas anders.
Absolut, das tut uns gut. Und da kam heute gleich die News rein, die es noch besser macht, gerade für mich Münchner. Ich habe gerade auf Twitter gesehen, die NFL plant wohl Spiele in Deutschland. Das ist jetzt schon länger klar und das ist auch natürlich wieder nur ein Gerücht. Aber ab 2022 oder 2023 soll jährlich ein Spiel in Deutschland stattfinden. Und aktuell wird geplant, dass dafür die Allianz Arena in München genutzt wird. Also hoffe ich doch, dass ich dich dann willkommen heißen darf in spätestens 23, vielleicht schon nächstes Jahr.
Auf jeden Fall, also da wäre ich natürlich dabei. Das ist schon geil, auch wenn jetzt für mich der Weg nach London wahrscheinlich ungefähr genauso lang ist wie nach München, aber...
Ich glaube, kürzer, oder? Wahrscheinlich. Luftlinie.
Ich gebe es mal ein hier gerade.
Ganz interessant. Ja. Also da ist es doch deutlich cooler, hier noch gemeinsam im Biergarten zu sitzen vor dem NFL-Spiel.
Das auf jeden Fall.
Stellen wir schon sehr lässig.
Aber ja, 800 Kilometer sind es nach London von mir aus. Nach München dürfte es dann schon etwas weiter sein.
Echt? Ja, weiter?
Warte mal kurz.
Gibt's ja nicht. Ich dachte,
schauen Sie mal.
Nord-Süd-Deutschland sind doch 1000, oder?
Kiel. Ja, tatsächlich, du hast recht. Nach München sind es 753. Also,
ja, okay.
Ist fast die aber gleiche Entfernung.
Ja, gut. Das ist, ja. Wir sind genau im, du bist genau in der Mitte zwischen den zwei Metropolen. Und Hamburg wäre natürlich für dich ganz, ganz schick gewesen.
Hamburg, Bremen, ja. Aber Selbst Amsterdam wäre für mich sogar noch näher gewesen.
Oh, das wäre auch geil. Ja, stimmt. Aber am Ende ist das ganz egal. Hauptsache, die NFL kommt nach Europa, kommt nach Deutschland. Ich war noch nie leider bei einem NFL-Spiel und wäre richtig heiß drauf. Würde mich riesig freuen. Und deswegen drücke ich mal die Daumen weiterhin, dass wir das bereits nächstes Jahr erleben werden. Aber so viel zur NFL International. Lass uns mal zur anderen News kommen. Das begleitet uns jetzt schon ein paar Tage oder eher Wochen. Und zwar Julio Jones ist ja angeblich out of Atlanta. Da gab es ja diesen legendären Moment im US-TV, als Shannon Sharpe bei ihm angerufen hat und er genau das dann live am Telefon gesagt hat. Ja, was sagst du dazu? Erstens, ist dem Ganzen zu trauen oder war das einfach wieder ein schöner Stunt dieser ja, Hot-Take-Sendungen, die es da in den USA gibt? Oder denkst du, dass da wirklich was dran ist? Und ja, was bedeutet das? Vielleicht fangen wir damit an, erstmal für Julio, wenn er aus Atlanta rauskommt, unabhängig davon, wo er hinkommt, aus Atlanta raus. Was bedeutet denn das für seinen nächstjährigen Fantasy Value?
Also Julio ist so ein guter Receiver, dass der auch woanders seine Leistung bringen wird. Da kann man auf jeden Fall von ausgehen. Ja, also ob da was dran ist, ich denke schon mittlerweile. Man hört Preise mittlerweile bei Twitter oder liest das auch. Und das geht für mich schon irgendwie über eine Spekulation hinaus, ob es dann tatsächlich so kommt. Ich sag mal, so Sachen wie Cap-Hit und sowas spielen da auch eine Rolle, soweit man liest. Und ich sag mal, den Vertrag kann auch nicht jedes Team einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, aufnehmen. Genau, und da geht es wohl auch teilweise noch drum, wer wie viel Cap-Hit dann schlucken soll und wie viel Atlanta behält. Genau, das dürfte also abzuwarten sein. Aber ja, also Julio Jones ist halt in fast jedem Team instant der beste Receiver im Team. Und solange seine Gesundheit mitspielt, dann sollte der auch gleich wieder liefern.
Ja, ich denke auch. Also das ist fast ein Lock für 25% Target Share, so roundabout. Also er ist einfach, er gehört zu der Receiver-Elite, die über diesem, irgendwo, ich würde mal sagen, magischen Wert liegt. Und das ist fast egal, wo er dann spielt. Die Frage ist eher, wie hoch ist das, ja, Passing Volume in der Offense? Heißt, es ist natürlich schon ein Unterschied, ob du ja mit Cam Newton als Quarterback bei den Panthers spielst oder ja, Trey Lance in San Francisco. Wird jetzt auch nicht durchgehend den Ball werfen. Da hatte er in Atlanta mit Matt Ryan in einer, ja, in einem Team mit ganz schwacher Defense natürlich schon ganz gute Voraussetzungen. Da gab es viele Targets und es könnte passieren, dass es da nach hinten geht. Und lass uns damit übergehen auf die möglichen Destinationen. Heute gab es einen Artikel bei Spox.com. Da wurden als die drei Haupt- oder ja, Teams mit den größten Chancen auf Julio Jones genannt. Und das waren einmal die 49ers, ja, mein Team, sage ich mal. Dann eben die New England Patriots. Und als dritter Kandidat waren es noch die Tennessee Titans. Du hast ja gesagt, Tennessee Titans, AJ Brown, dein Tipp auf Wide Receiver One Overall nächstes Jahr. Was passiert, wenn Julio Jones nach Tennessee käme? Mit AJ Brown ist er dann immer noch dein Wide Receiver 1 Overall.
Nein. Das kann ich nicht. Also, nein, das wäre jetzt halt eben
Ja.
einfach aufgrund der Opportunity, die Brown sehen würde, war das ja mein Tipp. Wenn Julio kommt, dann ja, sollte der wahrscheinlich sogar die meisten Targets sehen. Das ist einfach
Ja,
seine
da
Rolle.
keine Frage. Ich würde da zustimmen. Vielleicht sage ich einmal ganz kurz, dann gehe ich mal zu den 49ers rüber. Als ja, jemand, der da schon sich recht viel damit beschäftigt. Bei den Niners gibt es mit Debo, Kittle und Ayuk ja drei Receiving-Optionen, die sich eh schon ein bisschen die Targets, ja, gegenseitig klauen bei der begrenzten Anzahl an Würfen, die es wahrscheinlich in dem System wieder geben wird, ist das dann schon bedenklich. Und da muss ich sagen, würde ich sogar, also ich glaube trotzdem, dass Julio Jones da seine 25% Target zieht. Das ist fast egal, in welcher Offense er spielt. Und natürlich verdrängt er jemanden wie Brandon Ayuk einfach. Und Deebo Samuel, der bekommt seine Gimmick-Plays, kein Problem. Aber ein Deebo Samuel verdrängt jetzt kein Julio Jones. Nichtsdestotrotz wäre sein Ceiling einfach sehr limitiert, glaube ich. Die Offense würde so also sehr, sehr cool aus. Mit irgendwie einem Julio, der als Outside Wide Receiver ja viel, auch viel ja, Defensive Backs auf sich zieht und viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Brandon Ayuk ist ein Spieler, der gut auch tief gewinnen kann. Würde das Feld auseinanderziehen und dann können Kittle und Samuel klar über die Mitte und kurz die Bälle ganz gut fangen. Das heißt, alle würden sich gegenseitig ein bisschen limitieren. Wäre dann gar kein Fan davon, jemanden aus dieser Offense zu haben. Und ja, für Trey Lance wäre es natürlich der Wahnsinn. Aber das ist jetzt nicht das, was uns so wahnsinnig vom Hocker reißt, würde ich sagen. So wie dann vielleicht zu diesem Niners Landing Spot und dann, wenn du kannst, natürlich gerne da noch was hinzufügen. Ansonsten auch deine Einschätzung zu dem möglichen Spot in New England was sagen.
Ja, also New England wäre natürlich irgendwo, gut, Cam Newton ist jetzt nicht der beste Passer, aber Julio macht es, glaube ich, auch seinen Quarterbacks immer einfach oder seinem Quarterback bislang. Man hat gesehen, der Unterschied letztes Jahr zwischen Matt Ryan ohne und mit Julio, das war ein himmelweiter. Das war dann schon der Unterschied zwischen einem überdurchschnittlichen Quarterback zu einem unterdurchschnittlichen Quarterback. Und ich denke, Cam Newton hat in seiner ganzen Karriere noch nicht zu so einem Receiver oder einem Receiver, der auch nur ansatzweise das Niveau von Julio hatte, geworfen. Dementsprechend,
Ja.
und sonst, ich sag mal, Aguilar wäre da die einzige andere Waffe als Receiver. Und dementsprechend sollte er da.
Kendrick Bourne. Alter Schwede, du kannst doch Kendrick Bourne nicht so shortsellen hier.
Ja, gut, der ist auch nur ein Fullback auf Wide Receiver gefühlt. Also dafür die Rolle haben sie ihn geholt, um Run zu blocken. Mehr auch nicht. Naja.
Ja. Ja, nee, auch Jonnu und Hunter Henry sind keine vergleichbaren Empfänger im Vergleich zu Julio Jones.
Ja, und in der Regel ist es ja auch nochmal, Tight End Targets sind in der Regel ja auch nochmal ein bisschen was anderes als Outside Wide Receiver Targets.
Ja,
Solange
definitiv.
der Tight End nicht Darren Waller oder Kelce heißt.
Das stimmt. Wie würdest du denn das Ganze sehen, sollte Mac Jones dann irgendwann aufs Feld kommen? Oder könnte es einfach auch dafür sprechen, dass dann Mac Jones sehr früh spielt?
Ja, weiß ich nicht. Also, was man so hört, wollte Julio ja gerne mit Cam zusammenspielen. Aber grundsätzlich würde das eigentlich für beide auch nur nochmal ein Push sein, weil ich glaube, dass Mac Jones der bessere Passer als Cam ist. Und ja, natürlich auch weniger, beziehungsweise ja, sehr viel weniger läuft als Cam einfach, ne? Dementsprechend sind auch mehr Red Zone Targets eigentlich dann da und ja, da muss halt mehr geworfen werden.
Genau. Gut, ansonsten, jetzt gab es hier bei Spox noch einige weitere Kandidaten: Raiders, Ravens, Chargers, Colts, Seahawks, Packers. Also eigentlich wurde die ganze NFL mehr oder weniger noch genannt. Ich glaube, NFC South Teams sind ein bisschen raus. Ansonsten kann er potenziell überall hingehen. Was wäre denn jetzt nochmal so vielleicht ein Wunsch von dir? Kann jetzt natürlich gerne auch aus Fansicht sein oder ansonsten auch der perfekte Fantasy-Landing-Spot für ihn.
Ja, also als Fan will, glaube ich, jeder Julio Jones in seinem Team haben. Ganz ehrlich, also das
Ja.
ist für mich über Jahre der mit Abstand beste Receiver gewesen. Also nachdem Calvin Johnson aufgehört hat, war Julio einfach über Jahre die Eins. Für mich auch unangefochten. Und ja, das ist einfach schon brutal. Ne, für Fantasy wäre jetzt Seattle vielleicht nicht der beste Landing Spot. Also ne, gerade mit dem Run-Heavy Approach, da ja, wäre es eben auch so, dass sie sich gegenseitig die Targets rauben würden. Wobei ich dann auch glaube, Seattle dann irgendwie 40 Punkte im Schnitt auflegen würde. Einfach nur noch lang feuern, immer auf Julio oder auf DK. Also, genau. Dann wäre natürlich auch der
Oder auf
Eskridge-Pick,
Hiskridge.
ja, das wäre natürlich der Eskridge-Pick, wäre natürlich dann völlige Scheiße. Vielleicht könnte man den natürlich auf die Art und Weise gleich loswerden. Gut, das Geld hätte man verbrannt, aber ja. Naja, also das wäre auf jeden Fall, aber gut, es gibt natürlich auch noch andere Offenses, die natürlich einen Wide Receiver 1 gut vertragen könnten. Ja, Las Vegas kann ich mir auch schlecht vorstellen. Er will gewinnen, hat er gesagt. Also dementsprechend sollte das jetzt mal. Aber die haben natürlich außer Waller nix.
Ja.
Und ansonsten, ja, ich sag mal, Packers, das wäre natürlich auch brutal.
Ja.
Also da.
Ja. Zwei besten Wide Receiver im Prinzip der NFL. Kann man immer hin und her streiten, aber zumindest auf jeden Fall zwei, die ganz weit oben in den Top Ten
Ja,
sind,
auf jeden Fall.
in einer
Ja,
Offense vereint.
das wär absurd. Das wäre wirklich, also, dann könnten sich alle anderen, ja, das wäre wirklich ein brutales Duo.
Wenn du da als Cornerback dann auf dem Platz musst,
Ja.
da bedankst dich auch.
Ja,
Aber gut.
dann müsste man Amari Rodgers sich holen, wenn die dann outside beide double covern, kann der machen, was er will, lassen den
Ja,
zweiten durchlaufen.
das stimmt.
Ja.
Wen ich noch ganz spannend fände, wäre natürlich hier, was auch hier genannt wird, die Chargers. Bisschen
Ja.
schade für vielleicht dann Keenan Allen, von dem ich schon sehr, sehr viel erwarte in Sachen Targets. Da wird er natürlich dann ein bisschen zurückstecken müssen. Andererseits, ja, wen haben die Chargers
Ja.
außer Keenan Allen? Im Prinzip haben sie
Niemanden.
niemanden. Also, und da wäre natürlich, das wäre ein Outside Wide Receiver. Boah, das wäre für Herbert auch so ein Wahnsinn,
Ja.
den da noch mit drin zu haben. Da hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Und ja, damit könnte ich gut leben, auch wenn ich in einem meiner Contender-Teams Keenan Allen und Julio Jones beide habe. Ja, das würde mir jetzt nicht ganz so gut gefallen, aber dafür findet man immer Lösungen.
Ja, bei den beiden Wide Receivern in der Offense, die durchaus auch genug Pass-Attempts haben sollte.
Ja.
Ja, da kann man dann auch mit leben, dass es dann eher Evans und
Ja.
Godwin als, ja, ich weiß es nicht, irgendwie. Ja.
Als Hollywood Brown und Miles Boykin.
Ja.
Aber ja, der gute, ich musste Miles Boykin mal wieder in der Folge unterbringen. Ansonsten fand ich hier, was ich auch noch ganz cool finde, Jacksonville Jaguars ist natürlich jetzt ein bisschen limitiert für Julios Ceiling, klar, aber würde mir halt so gut für Trevor Lawrence gefallen, einfach.
Ja.
So einfach als ja, Supporter.
Ja, das ist aber, also ich glaube, solche Lösungen können wir uns abschminken. Ich glaube,
Ja, er will
die,
gewinnen.
also Julio ist halt eine Vereinslegende in Atlanta, die werden ihn nicht irgendwie ins Exil nach Jacksonville jagen. Das
Ja.
kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn, dann sollte es schon ein Team sein, was jetzt schon zumindest mal, ja, auf jeden Fall legit Contender.
Also kein Rookie Quarterback.
Ja, eher nicht.
So Chicago wäre halt so, zum Beispiel, die können sich, glaube ich, eh nicht leisten.
Nee.
Aber das wäre einer für viel zu, wäre natürlich auch cool zu sehen, aber unrealistisch. Okay, gut. Nee, an sich, so im Großen und Ganzen glaube ich, Julio, wir haben es eh schon gesagt, Julio wird immer seine Targets sehen, wird sein Fantasy Value haben, kann von Top 5 Wide Receiver Season in Fantasy, dafür reicht es immer noch, wenn er in einer High Octane Offense spielt und ansonsten hat er einen schönen, ich glaube, selbst wenn er in der absoluten Steinzeit- und Laufoffense spielt, hat er immer noch einen Wide Receiver 2 Floor. Also deswegen ist der jetzt nicht wertlos, egal wo er hingeht.
Nee, eher, es ist eher so, dass er andere zerstört, ne? Also den Value von anderen
Ja,
zerstört.
genau.
Wie gesagt, es gibt halt, mal abgesehen von Devante Adams oder sowas, aber auch der würde natürlich drunter leiden. Aber im Prinzip, wie gesagt, muss man sich immer vor Augen führen, in der Regel wird nicht Julio leiden, sondern die anderen Optionen werden leiden.
Ja, man sieht ja auch tatsächlich, es wird sehr oft dazu gesagt, kann man vielleicht auch mal ganz generell hier einstreuen. Ganz oft wird gesagt, oder ich höre das immer wieder, Wide Receiver, so ein Wide Receiver wie Julio Jones, der bringt die Offense auf ein neues Level und das hebt damit auch die anderen Wide Receiver nochmal ein bisschen nach oben. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich bin da nicht so dieser Überzeugung. Calvin Ridley, schaut euch mal an, Calvin Ridley Splits. On und off field, also oder einfach nur Spiele, in denen Julio dabei war und Spiele, in denen Julio nicht dabei ist. Die Atlanta Offense ist sicher besser mit Julio Jones auf dem Feld, aber Calvin Ridleys Fantasy Production, die ist besser, wenn Julio nicht da ist. Und ich weiß, ich mache die Regeln nicht, aber ich weiß, wann Calvin Ridley die höchste Ownership in DFS hat. Und das ist immer dann, wenn Julio Jones nicht spielt. Woher kommt das?
Ja, gut. Ich sag mal, in Atlanta ist natürlich auch für mich irgendwie ein Sonderfall, weil wenn Julio nicht da ist, ist Ridley der einzig brauchbare Receiver. Hattest letztes Jahr Gage und Hayden Hurst, die, naja, ne, ohne den beiden zu nahe zu treten. Aber es hat schon seinen Grund, warum Atlanta
Klar.
einen Pitts geholt hat im Draft. Und es war einfach nix. Und die ganze Offense war an sich gut. Ridley hat halt seine 12 Targets pro Spiel gesehen oder sowas. Und
Ja.
ja, natürlich, klar. Das ist, wenn du wirklich so top-heavy bist, was deine Receiving-Waffen angeht, dann ist es auf jeden Fall so.
Ja. Nee, gut, wunderbar. Das heißt, Trade-out von Julio. Sollte irgendjemand dann denken, jetzt hat verkauft Ridley, weil der jetzt als Wide Receiver 1 nicht spielen kann und würde auf den Juju-Effekt warten. Ich würde darauf nicht setzen und wenn der Ridley-Owner so denkt, gerne zuschlagen. Aber das soll es dann auch mit Julio gewesen sein. Wir können damit überleiten zur nächsten Kategorie für heute. Das sind die Hörer-Trades. Wir haben diese Woche wieder einen. Und ja, lieber Phil, du bist beteiligt gewesen. Dein Trade-Partner sagt, wir sollen ihn gerne hier einmal analysieren. Und auch wenn wir ihn zerreißen, meinte er, das nimmt er gern mit als Feedback. Aber ich glaube, das ist gar nicht nötig. Also so viel mal vorab. Ich lese einmal ganz kurz den Deal hier vor. Es ist eine Dynasty, in der wir beide beteiligt sind. Ich habe den Trade gesehen und dir direkt geschrieben, dass sich die Made hier mit First-Round-Picks vollsaugt. Und auf der anderen Seite muss ich aber sagen, auch wenn ich das sehr mag, was du bekommst, ich mag auch sehr, was Pitty hier bekommt. Denn Pitty bekommt Darren Waller, Miles Sanders und deinen 22er Fifth-Round-Pick. Und du erhältst von ihm seinen 22 First- und Second-Round-Pick und den 23 First- und Second-Round-Pick. Ja, ist jetzt schön, dass ich mal einen Beteiligten an dem Trade quasi mit dabei in der Sendung sitzen habe. Was hast du dir denn dabei gedacht? Warum machst du den Trade aus deiner Sicht? Und ich kann dir dann vielleicht sagen, warum der Deal aus meiner Sicht auch für Pity Sinn macht.
Ja, genau. Also, um meine Seite des Deals zu erläutern, warum mache ich das? Ich habe ein extrem junges Team. Also, ich habe meine drei Quarterbacks sind, also nennenswerten Quarterbacks, sage ich jetzt mal, sind Superflex-Liga. Justin Fields, Trey Lance und Deshaun Watson. So, da muss man überhaupt mal gucken, wer davon überhaupt am ersten Spieltag spielt. Und auch sonst, mein Team ist durch die Bank eigentlich jung aufgestellt und die beiden Assets, die ich da weggegeben habe, waren für mich eigentlich Spieler, die mir unnötig Punkte gebracht hätten. Und ja, mein Fokus liegt eher in der Zukunft, eher auf zum Beispiel nächstem Jahr, wenn die Quarterbacks etabliert sind und vielleicht Watson auch wieder spielen darf zum Beispiel oder wie auch immer man da weiß, woran man ist. Genauso, ich habe dann im 2022er Draft aktuell vier First-Round-Picks, die ich auch zum Teil im Startup akquiriert habe. Genau, und dementsprechend sollte da für mich das eine oder andere drinne sein.
Verstanden. Das heißt, du bist hier tief im Rebuild. Folge kann sich gern jeder noch anhören von letzter Woche. Du machst das da ganz gut und auf die lange Sicht gesehen. Einmal vielleicht ganz kurz aus der Sicht von Pitty. Der kauft ja hier Darren Waller und Miles Sander teuer ein, eben für die First-Round-Picks, so wie wir immer wieder sagen, die sind viel wert, die werden im Wert steigen, nicht leichtfertig abgeben, aber hier stelle ich mich auch gerne an seine Seite und kann verstehen, warum er es probiert. Und er hat ein Roster mit ja, Derrick Henry, mit David Johnson, mit Robert Woods, Odell Beckham Jr., Aaron Rodgers, das sind jetzt so die Namen, die mir einfallen. Er hat auch ein paar jüngere Spieler drin oder Spieler, die
Prescott.
noch länger produzieren werden, wie, entschuldige?
Dak Prescott, Terry McLaurin hat der.
Ja, genau. Genau, Joe Burrow ist hier noch dabei, Daniel Jones, wenn er jetzt hat, sag ich mal, einen Schritt machen kann und länger Quarterback ist, ist der auch nicht sofort weg. Terry McLaurin, also er hat schon Assets, um auch länger noch Value zu haben. Das heißt, er kann dann auch weiter mitarbeiten, selbst wenn er aus dem Contender-Zyklus fällt. Aber klar, für ein Team, das gerade aus dem Startup kommt, dann Spieler zu haben, also wirklich vier Starting Quarterbacks, davon würde ich sagen, sind sogar drei wirklich sehr gute Quarterbacks. Zweimal auf jeden Fall. Henry, Miles Sanders, das ist ein gutes Running Back-Duo. Klar wird es dann auf Running Back ein bisschen dünn und wird es in der Zukunft schwierig werden, aber da wird er sein Roster ein bisschen umbauen müssen. Ein Zwei-Jahres-Fenster sehe ich hier auf jeden Fall. Und wir haben es schon besprochen in der Contender-Folge auch, was Darren Waller für ein, also was so ein Elite-Tight End für einen wahnsinnigen Vorteil bietet im Vergleich zu sehr, sehr vielen anderen Teams in der Liga. Wer kann da großartig mithalten? Der Owner von Travis Kelce, klar, und vielleicht wieder der von George Kittle, aber da bin ich jetzt, da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen, skeptisch mit dieser Niners Offense und den anderen Waffen, die da sind. Dann hast du einfach ein dickes Faustpfand in der Hand und es kann sein, dass es für Pitty hier in den ersten zwei Jahren zur Championship reicht, und wenn das geht, dann ist einiges möglich. Klar, sollten jetzt die Running Backs einbrechen und nur noch eine Saison gut spielen in 22, dann fallen die Räder ab, dann hat er ein großes Problem und dann hast du einen sehr, sehr frühen First-Round-Pick in 23, zumindest wäre der dann möglich. Und ja, da muss man sehen. Ich mag auf jeden Fall das Risiko, das Pitty hier eingeht, und hoffe auch für ihn, dass es sich lohnt und auszahlt.
Ja, also für mich ist das ein fairer Deal gewesen. Gut, einige haben gehört, wie sehr ich Waller mag. Muss ich sagen, aus meiner Sicht, war der Preis okay. Man hätte jetzt natürlich noch immer drauf spekulieren können, dass in der Saison jemand Waller vielleicht für, keine Ahnung, absurde 2 First-Round-Picks kauft oder sowas, wenn der wirklich im absoluten Win-Now ist. Aber ja, vielleicht hätte er mir bis dahin schon 3 Spiele gewonnen oder sowas. Und ja, dementsprechend war es für mich jetzt ein Deal, den ich gut machen konnte. Und das war echt für mich alles in allem, ist das ein fairer Deal. Und das wird sich auch zeigen, wo natürlich die Picks landen werden in der Zukunft.
Genau, also man sieht hier halt, du hast einen bezahlten First- und einen Second-Rounder jeweils für Waller und Sanders im Prinzip. Und das ist an sich ein völlig fairer Preis für die zwei Spieler. Du hast im Hinterkopf gehabt, hey, damit bringe ich vielleicht meinen 1.05 auf einen 1.02. So, Median Outcome, sage ich mal. Das ist nochmal ein massiver Value-Gewinn, den nur du siehst natürlich. Den muss Pitty gar nicht bezahlen, aber den nimmst du gerne mit. Und damit machst du den Deal und er auch. Und beide gehen hier als Sieger ein bisschen raus. Beide sind in ihrer Strategie bestärkt. Und ja, besser geht's auch gar nicht.
Genau. Ja, im Prinzip lehrbuchmäßig nach dem, was wir so die letzten Folgen erzählt haben, passt das ganz gut.
Ja, und, genau. Sehr geil. Echt schöner Deal. Und ich habe es gesehen, ist immer schlecht für einen selber, wenn zwei verstanden haben, wie es funktioniert in der Liga, dann wird's dünner.
Ja.
Genau, aber das war vorher klar. Da sind wir auch nicht, da sind es auch nicht nur 2 oder 3, sondern da ist alles sehr kompetitiv, glaube ich, in den nächsten Jahren.
Ja, denke ich auch.
Genau, okay, super. Dann lass uns rübergehen zur nächsten Rubrik von heute. Wir haben nach dem Contender-Modus vor 2 Wochen und letzte Woche den Rebuild-Modus heute noch eine dritte Folge in der Reihe. Wo befindet sich mein Team aktuell? Und dieses Mal geht es eben ums Retooling. Das heißt, so eine Mischform zwischen Contender und Rebuilder. Da kann man, denkt, man kann sich das ein bisschen wie eine Wellenbewegung vorstellen. Ganz oben bist du halt als Contender, ganz unten bist du als Rebuilder. Und wenn du irgendwo dazwischen in diesen Wellen bist, dann kannst du versuchen, entweder kommst du vom Rebuild nach oben, brauchst noch ein Jährchen, bis du hinkommst, oder nach dem Contender-Status versuchst du es ohne ganz tiefen Rebuild wieder nach oben. Das ist das heutige Thema der Folge und wir machen das im Prinzip genau gleich wie bei den letzten beiden Folgen. Wir werden erstmal schauen, wie erkennt man, dass das Team genau in dem Prozess sich gerade befindet. Und dann geht es darum, wie sieht der Rosterbild von so einem Team idealerweise aus und welche Spieler kaufen oder verkaufen wir. Genau, dann, Phil, übergebe ich dir doch gleich mal das Wort und sag uns doch einfach mal, woran erkennst du denn, dass dein Team sich in der Lage befindet? Wann bist du denn im Retooling?
Ja, genau. Also, ja, der Unterschied zu einem Rebuild ist zum Beispiel, dass du doch einiges an Tiefe hast, einiges an Kapital hast, einige gute Assets hast. Das ist ja, beim letzten Mal haben wir besprochen, Rebuild heißt, ich habe ein paar, eine Handvoll Stars, der Rest ist Dreck. So, und das ist hier dann ein bisschen anders. Man hat ein gewisses Kapital, nenne ich es jetzt einfach mal, sei es nun in Spielern oder sei es in Draftpicks, das ich einsetzen kann. Aber wenn man es im großen, im Big Picture sieht, reicht es vielleicht nicht, in diesem Jahr jetzt voll auf Angriff zu gehen, weil vielleicht doch noch einige Spieler ja etwas Entwicklung brauchen oder ja, einfach irgendein Team richtig, richtig gut ist in der Liga. Das hat man ja auch manchmal, dass dann wirklich so super Teams da sind und ja, man sieht, guckt drauf und das hat, dieses super Team hat jetzt vielleicht noch Derrick Henry und hat vielleicht noch einen Ezekiel Elliott und noch X und Julio Jones und ne, ich beschreibe jetzt mal absichtlich mit ein paar älteren Spielern, wo man vielleicht davon ausgehen kann, dass die noch ein Jahr, vielleicht zwei machen und abbauen. Genau, und wenn man das sieht und danach praktisch so ein, ich nenne es jetzt mal Machtvakuum entstehen könnte, dann kann man das auch eben steuern, wann man eben all in gehen will.
Ja, absolut. Du hast hier gerade gesagt, das heißt, du hast einfach schon ein bisschen, du hast ein bisschen mehr Value in deinem Kader, als wenn du da dieses Dumpster-Fire von letzter Woche hast, in dem quasi nichts mehr liegt und du musst das bisschen, was du noch hast, irgendwie in Future Assets verwandeln, sonst hast du bald gar nichts mehr. Hier, ich hätte mir jetzt so ein bisschen angeguckt. Ich habe auch selbst so das ein oder andere Team, was in dem Stadium ist. Da habe ich vor allem eben zum Beispiel Running Backs aus dieser 2020er Klasse drin. Also wenn ich irgendwie so einen Akers und Swift, einen Gibson, einen Dobbins, wenn ich solche Spieler als Running Backs habe, da erwarte ich nur zum Teil, also klar, von Akers erwarte ich schon einiges auch im anstehenden Jahr, aber von dem Dobbins zum Beispiel, der wird weiterhin mit Gus Edwards seine Carries irgendwo ein bisschen teilen, wird da einiges abgeben müssen, wird jetzt nicht die Receiving Work sehen, da glaube ich, ist keine Top 5 Running Back Saison zu erwarten. Da müsste er irgendwie, glaube ich, für 30 Touchdowns laufen. Ansonsten ist es nicht realistisch. Und wenn solche Spieler drin sind, die aber einfach noch länger Zeit haben, um zu produzieren, die auch noch ihren Wert weiterentwickeln können, dann so um diese paar Stützen ist das rumgebaut und ohne dass dann besonders viel hinten runterfällt, sage ich mal, in den nächsten, ja, 2, 3 Jahren, in denen man dann irgendwann wieder angreifen kann. Und ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du so ein paar junge Assets hast oder ein bisschen Value drin hast im Team, aber du hast halt ja alternde Spieler mit dabei, die dir jetzt wegbrechen. Und wenn wir vielleicht ein bisschen zum Rosterbild schon übergehen, also klar, jeder will junge Running Backs haben. Zum Beispiel, jeder will einen Cam Akers haben, jeder will einen DeAndre Swift haben, aber die sind auch nicht so leicht zu bekommen. Von dem her einfach die Frage an dich, was machst du denn, wenn du in so einer Situation bist? Wie versuchst du denn dieses Team aufzubauen, damit du eben nicht jetzt dieses Jahr sofort gewinnst, sondern vielleicht ein bisschen im Mittelfeld abschließt, aber damit du dann in 22 und 23 top aufgestellt bist?
Ja, da gibt es ja immer verschiedene Wege zum Glück, sage ich jetzt mal. Also gerade da, wir haben davon gesprochen, als Rebuilding-Team willst du eigentlich gar keine Punkte machen. Als Contender willst du möglichst viele Punkte machen. Und es gibt ja immer Wege, das so ein bisschen zu steuern. Du hast jetzt gesagt, jetzt zum Beispiel die Situation, du hast jetzt diese jungen Running Backs. Bei mir wäre es jetzt zum Beispiel, um da mal auf den Spieler einzugehen, Dobbins, ein Spieler, den ich im Retool auch nicht behalten würde. Also ist für mich ein Spieler, den würde ich dann auf jeden Fall abstoßen, weil ich glaube, dass die Leute so langsam begreifen, dass er sein Upside einfach, oder sein Upside ist nicht limitiert, wenn Gas ausfällt, ne? Aber durch Lamar Jackson und sowas ist das halt, ne? Und ich glaube, der verliert eher an Value beispielsweise. Aber das ist jetzt nur eine kurze, da musste ich das mir jetzt gerade im Kopf geschossen.
Ja, klar, ist ja.
Genau. Ja, und ich gucke aber, dass ich dann irgendwo ein, zwei Positionen habe, zum Beispiel natürlich Tight End, Da würde ich dann zum Beispiel erstmal nur Grütze haben oder auch auf Quarterback oder auf Wide Receiver vor allen Dingen gucken, dass man da dann irgendwo oder eben Spieler zum Beispiel in Picks anlegen, ne? Den Wert eines Spielers in Picks anlegen. Im Prinzip tradest den Spieler weg, weil ein Draft-Pick produziert ja erstmal keine Punkte. Aber du behältst eben den Value. Genau, da gibt es also verschiedene Wege, das zu machen. Genau. Grundsätzlich ist da auch immer noch die Prämisse, möglichst viel Value aufzubauen, aber möglichst wenig Punkte zu erzielen. Genau. Und ja, da gibt es verschiedene Wege, das zu machen. Beispielsweise ist ein Weg, den ich ganz smart finde, zum Beispiel verletzte Spieler zu kaufen. Ja, wenn du jetzt letztes Jahr in diesem Retool gewesen bist, wäre zum Beispiel ideal gewesen, Dak Prescott, Saquon Barkley, all die Spieler konntest du dann günstiger kaufen als normalerweise und haben dir aber keine Punkte erzielt.
Klar, gerade wenn derjenige natürlich als Contender unterwegs war oder
Genau.
gestartet ist, der muss natürlich nach irgendwie ja 2 Wochen dann auf einmal reagieren und Barkley abgeben. Da war es, da ist bestimmt der ein oder andere Derrick Henry für Saquon Barkley Straight Up Deal durchgegangen. So einfach als Beispiel reingeworfen, wo man, glaube ich, jetzt ganz klar weiß, in 2021 oder Stichtag 31. Mai 2021, der Saquon Barkley Dynasty Value ist höher als der von Derrick Henry.
Auf jeden Fall. Ich hab beispielsweise in der 14er Superflex-Liga mir Dak Prescott ertradet für Baker Mayfield. Ne? Also
Das
plus
ist
noch ein paar, ich glaube James White oder sowas habe ich noch mit reingeworfen oder so. Aber ja, ne, das war also ein Deal, genau, der
Ja,
man
klar.
im Vakuum niemals gemacht hätte, aber in der 14er Superflex-Liga,
Ja.
da sind Quarterbacks halt sehr, sehr rar gesät.
Ja, und dann hast du bisschen die Punkte, die hast du nicht gebraucht, aber ja, den Value Gain einfach nur mit warten, den hast du gern mitgenommen. Das
Genau.
Einzige, wo ich jetzt hier ein bisschen, also was ich jetzt hier ein bisschen rausstellen würde, ist, da bist du ja sehr, sehr nah an diesem Rebuild-Prozess auch dran. Also wirklich Punkte weggeben, einfach nur Value kreieren, wenig scoren selbst, frühen Pick einsammeln. Und ich muss sagen, dann nehme ich als Beispiel jetzt mal unsere JIT-Liga. Ich habe schon einiges an Value über junge Spieler, junge Rookies jetzt, dazu noch Draftpicks in 22. Das heißt, hier, da bin ich jetzt eher so ein bisschen dabei zu gucken immer, welcher Veteran ist jetzt meiner Meinung nach gerade unterbewertet oder wo kann ich auch mal das Risiko aus einem jungen Asset rausnehmen und vielleicht nicht den maximalen Value Gain irgendwie generieren, sondern auch mal einen sehr guten Spieler, der 27, 28 ist, einkaufen und damit mich dann ja auch aufstellen für 2022. Ich habe zum Beispiel ja Michael Thomas gekauft, ist jetzt sicher kein Spieler, den ich irgendwem empfehlen würde, den zu kaufen, damit man 2021 nicht gewinnt. Der wird mir zu viele Punkte machen für einen sehr, sehr frühen Draft-Pick. Aber ich bin auch völlig okay damit, in so einem Retooling-Prozess mal in einem Jahr so gerade an den Playoffs zu kratzen, die vielleicht knapp zu verpassen und wirklich in diesem Stuck in the Middle-Ding drin zu sein. Aber da ist es ganz wichtig, dass ich weiß, dass ich hinten dran eine ganze Menge Spieler auch dabei habe, die im Value steigen. Michael Thomas wird sein Value nicht, also vielleicht wird er in Season nochmal einen schönen Bump haben, weil alle sehen, hey krass, der Typ ist einfach ein Monster, absolute Top-Wide Receiver mit seinem Target- und Air-Yard-Share. Aber ich werde jetzt nicht, ich glaube, ich erwarte nicht, dass mir irgendjemand 2 First-Round-Picks für Michael Thomas nächstes Jahr anbieten wird. Sehe ich noch nicht aktuell. Und von dem her habe ich den nicht gekauft, um den größten Value Gain zu machen, aber ich glaube auch, der wird 2022 gut liefern. Und wenn ich 22 und 23 dann Contender bin, dann will ich den haben. Und ich würde zum Beispiel, ich würde auch Darren Waller im Moment kaufen als Retooler. Ich glaube auch, dass der noch seine 2, 3, 4 Jahre hat, um
Locker.
also auf Top-Niveau zu liefern. Und da ist halt die Frage, so würdest du das dann auch machen oder findest du, oder unterscheiden sich da jetzt unsere Herangehensweisen dann doch so stark?
Ich sehe den Weg schon, Hab auch kein Problem, also das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, auch ein bisschen aus einer anderen Perspektive noch. Und zwar, um einfach mal in die Saison reinzugehen und mal gucken, wenn du so ein junges Team hast, dann kannst du auch gucken, was passiert. Vielleicht brechen dem Contender seine zwei besten Spieler weg. Vielleicht hast du die Möglichkeit, jetzt ist für du startest gut in die Saison und kannst dann schon angreifen. Während dieser Saison ist auch immer eine Möglichkeit. Das ist natürlich dann, wenn du gewisse Spieler schon hast, ist es natürlich wesentlich einfacher, als wenn du jetzt erst dann komplett einkaufen musst. Und andererseits natürlich den Weg, den ich jetzt beschrieben habe, der auch relativ nah am Rebuild, wie du schon sagst, ist, du bekommst halt durch die Draftpicks halt einen höheren Value. Ne? Das ist, also den du dann wieder umwandeln kannst. Da gibt es, wie gesagt, da gibt es nicht den einen richtigen Weg. Ein Retooling-Prozess kann auch immer sein, dein Team einzuschätzen und du hast jetzt gewisse Assets, wie ich zum Beispiel auch in der JIT-Liga. Ich hatte auch einen Dobbins beispielsweise und hatte da auch einige jüngere Spieler, obwohl ich nun Champion war. Aber jetzt war es so, mir ist halt meine halbe Bank weggebrochen. Zwei Starting Quarterbacks mehr oder weniger. Plus. Sodass ich jetzt gesagt habe, okay, ich opfer einen Dobbins, einen Adam Troutman, meinen 22 First, nimm dieses Value, was ich da alles hatte, in die Hand und ja, veralte mein Team in dem Sinne, in dem ich Dobbins gegen Chubb tausche und ne, aber habe einfach für diese nächste Saison nochmal mein Fenster erweitert, habe gewisse Tiefe geschaffen, so und so. Und das ist auch, kann auch ein Retooling-Prozess über eine Offseason sein, sodass man dann halt praktisch fürs nächste Jahr wieder angreifen kann. Und ja, ich sag mal, ich weiß, dafür habe ich dann eben nach hinten raus, habe ich einen gewissen Value geopfert und habe auch eine gewisse Lebensdauer meines Contender-Teams geopfert. Was für mich durchaus cool ist, wenn ich einmal Champion werde und einmal vielleicht ins Finale oder zweimal Champion werde, ne? Wie auch immer. Damit kann ich dann gut leben. Dann hab ich das ja erstmal in der Tasche und kann dann die nächsten 3 Jahre dann wieder nutzen, um zu rebuilden oder 2 Jahre oder ne, so, wie auch immer. Genau. Und das ist dann auch cool für mich. Also beim Retooling, da gibt es nicht Schema F, ne? Da wie es beim Contender oder beim totalen Rebuild gibt.
Ja, würde ich dir zustimmen im Großen und Ganzen. Ich denke, gerade das Retooling wäre es vielleicht ein bisschen sicherer spielen will, dass sicherer ein Value Gain drin ist, der glaube ich kann und auch jetzt nicht den riesen Zeitdruck hat, der glaube ich kann immer in Richtung Rebuild gehen und weiß einfach allein über den eigenen hohen Draftpick generierst du schon so viel Value und wenn du dann noch zusätzlich andere Draftpicks kaufst, die First Rounder, die steigen einfach.
Ja.
Das ist, da muss nichts gut laufen, da musst du nicht richtig evaluiert haben, nichts getan haben eigentlich dafür. Das wird von sich aus besser. Das ist von dem her ein einfacher Prozess. Er ist nur schwer umzusetzen, wenn du ein paar gute Spieler hast, die sozusagen da einmal die über die Hürde zu gehen und die dann einfach mal abzugeben für unbekannte Picks, wo kein Name dran steht. Und du verlierst, du kriegst nur auf den Sack jedes Wochenende quasi. Und dann gewinnst du auch noch ein Spiel zu viel und schaffst nicht mal den 1-0-1. Das ist dann ganz mies. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Spaß. Den kann man jedem empfehlen, mal so tief im Rebuild zu sein. Das ist schon auch eine ganz coole Sache und macht auf jeden Fall auch Spaß.
Ja,
Genau.
das ist dann einfach nur Team aufstellen oder ausstellen, muten das Team quasi. Nur
Genau.
Spieler, die zumindest spielen, aufstellen und alles andere ist egal.
Das empfiehlt sich natürlich wirklich nicht, oder ich glaube, das tun nur ganz wenige, die irgendwie nur so eine Dynasty spielen. Ein, zwei
Ja.
Dynasties, wenn du nur spielst, dann ist das halt Kacke. Ne? Das ist dann schon geil, wenn du so jetzt wie wir spielen irgendwie so 10 Dynasties roundabout so und da kannst du halt locker mal zwei, drei, vier Teams, die da so dahin krebsen, die entspannen sogar eher, weil du nicht die ganze Zeit gucken musst und so gestresst bist. Das ist ganz gut, wenn so ein Mix auch noch mit drin ist am Wochenende.
Ja, ich hab tatsächlich meine Ligen auch bei Sleeper danach geordnet, wie sehr ich in Contention bin oder nicht, damit ich weiß, okay, da ist die Aufstellung wichtig Und da ist die Aufstellung jetzt, sag ich mal, wenn jetzt 10 Minuten vor Spielbeginn irgendwas ist, dann kann ich das Team am ehesten vernachlässigen. Klingt jetzt blöd, aber
Ja,
ist einfach so, ne? Genau, also.
verstehe ich voll, verstehe ich voll. Ich
Ja.
glaube, da bist du nicht der Einzige, der das so macht und irgendwie nicht, ich weiß nicht, alphabetisch oder whatever, wie das sonst ist. Aber gut, okay, vielleicht einmal noch ganz kurze Frage zum Roster-Build. Wie siehst du jetzt hier Positional Value? Du hast schon gesagt, du willst natürlich, wenn du hier nah an Rebuild gehst, schlechte Running Backs und schlechte Tight Ends haben oder halt da
Ja.
keinen so einen Unterschiedsspieler haben. Ansonsten irgendwas, wenn du vielleicht jetzt, nehmen wir das Beispiel von mir nochmal. Ich bin jetzt noch kein Contender in 21, aber ich will mich schon als Contender in Stellung bringen für 22. Auf welche Position gehst du dann am ehesten? Oder wo würdest du denn viel Kapital anlegen, sag ich mal?
Also wahrscheinlich am ehesten noch in Quarterback. Also ich würde im Prinzip probieren, auf Quarterback gut aufgestellt zu sein. Running Back darf auch schon mal der ein oder andere Spieler da sein, weil es gibt nichts Schwereres, als von 0 auf 5 produzierende Running Backs zu kommen. Wenn du das, also das, ich glaube, also da ging mir auch schon oft, wenn ich dann so eben aus einem Rebuild kam und gedacht habe, boah, jetzt greifst du an. Und dann so, dann siehst du auf einmal die Preise, die für Running Backs aufgerufen werden und denkst so,
Ja.
naja, das ist,
Doch noch
das
nicht
ist
dran.
doch ein, also 12 First-Round-Picks habe ich dann doch nicht. Nee, also genau, also das ist halt dann wie, wenn du auf dem Festival dein Bier komplett da kaufen willst oder wenn du dich im Stadion betrinken willst, ne? So ist das da. Ja, also genau, auf jeden Fall, das ist,
Wiesen.
ja, genau.
Wobei Wiesen geht, erfahrungsgemäß, das ist gar nicht schwer.
Ja, irgendwie geht's immer, ne? Aber du willst dann nicht, in dem Falle, wenn du dann die Running Backs kaufst, willst du nicht das Dosenbier von der Tanke haben, den James Conner, sondern willst schon dann auch das frisch Gezapfte haben, ne? Genau.
Absolut, genau.
Nee, und also
Aber wie
dementsprechend.
schaffst du es genau? Das ist eigentlich ein gutes Ding. Schaffst es zum Contender, ohne Wiesenpreise für die Running Backs zu bezahlen.
Genau.
Das ist
Das.
dann gar nicht so leicht.
Ja, im Prinzip fand ich's, also das habe ich jetzt auch bei meinem Buy-Kandidaten, wenn wir darüber schon so ein bisschen überleiten wollen, habe ich das genommen.
Ja, gerne.
Und zwar habe ich aufgeschrieben, Struggling Rookies wäre da ein gutes Thema. Ne? Wir haben es letztes Jahr gesehen, du konntest phasenweise Jonathan Taylor, Cam Akers, Dobbins, Clyde Edwards-Helaire, Gibson, du konntest die alle kaufen. Also, ich glaube,
Absolut.
jeden von denen hättest du zeitweise für einen First-Round-Pick bekommen. Also, und
Ja,
teilweise
ich bin immer
weniger.
noch am aller. Ja, ich bin immer noch. Das ist wirklich am allerstolzesten auf den Trade. Mark Andrews habe ich abgegeben und Cam Akers und einen Second Round Pick bekommen. Das war letztes Jahr. Ich glaube Anfang November. Und das ist absurd. Das ist echt absurd einfach nur. Das war am Ende der 204 übrigens. Also ich habe Akers und den 204 für Andrews bekommen. Das ist völlig unglaublich. Und das genau deswegen, da hast du hundertprozentig recht. Das sind genau die Spieler. Und da sieht man ja sogar schon. Das heißt, wenn wir jetzt dann lass uns wirklich zu den Buy-Kandidaten kommen. Hast du aktuell Buy-Kandidaten? Oder ich habe das nämlich hier auch einige Male stehen, in Klammern In-Season. Ist nicht In-Season sogar die perfekte Zeit, um
Klar.
ins Retooling überzuleiten?
Ja, natürlich. Also im Prinzip, genau, am besten ist es da dann wirklich. Ich würde jetzt mich von allen, ich sag mal, werthaltigen Assets auf Running Back beispielsweise erstmal trennen. So, wie ich es jetzt ja auch zum Beispiel gerade den Trade, den wir vor der Folge hatten, gemacht haben. So, und dann guckst du in Season, okay, die Rookies produzieren nicht, ein Javonte Williams, ein Travis Etienne, die werden den Owner zu 100% erstmal enttäuschen. Also, das weiß, jetzt weiß das auch noch jeder, ne? Jeder weiß, okay, die kommen jetzt in eine Situation, die nicht perfekt sein wird, wo sie nicht diese Workhorse Load bekommen werden. Und aber nach 5 Spieltagen und der Owner sieht, scheiße, ich habe jetzt hier, bin 2-0 vielleicht oder bin irgendwie gut gestartet, habe dann aber jetzt hier 2 Spiele in Folge verloren, weil die Running Backs inkonstant waren. Und dann kommst du ihm mit irgendeinem anderen Asset um die Ecke, dann wird der wohl schon zuhören.
Ja.
Genau, und dann.
Da musst du dich natürlich auch, da musst du dann natürlich auch was haben, um es ihm anzubieten, denn erfahrungsgemäß zieht jetzt in Season oder im Oktober, November, zieht jetzt der 22 First noch nicht so sehr. Nee, natürlich. Nee, genau. Du willst ja da auch den Pick noch nicht abgeben. Du willst den Pick ja zum Draft hinhalten. Deswegen ist das natürlich auch echt so eine Kunst für sich, da dann in den Prozess zu gehen, evaluieren, welcher Wett macht jetzt aber schon Punkte oder sieht mal ganz interessant aus für denjenigen. Das heißt, du kannst auch vorher natürlich nicht alles schon verscheuern. Wenn du in den kompletten Rebuild gehst, dann wird es immer schwer, solche, also komplett meint hier sowas wie, ich bringe immer wieder dein Vodak-Roster, da bist du, da war auch gar keine Chance, etwas das anders zu machen. Aber da hast du dann irgendwie nur Picks und ansonsten noch Rookies, die du ja gar nicht abgeben willst. Also,
naja, das ist ja vielleicht der Punkt. Es ist ja so, wenn du jetzt Sachen wegtradest, vielleicht, die Running Backs, dann hast du ja Roster-Spots. Für diese Roster-Spots nimmst du irgendwelche Running Backs auf. So, irgendwie setzt dir auf die Bank. So, und kannst ja, wenn du dann wirklich einen Roster hast, ne, wo viel Schund auch ist, du tradest erstmal die soliden Spieler weg, so, dann hast du vielleicht, sagen wir mal, 6 freie Roster-Spots. Und da setzt du einfach irgendwelche Rookie-Running Backs, wir haben oft über Ramondre Stevenson gesprochen, Chuba Hubbard, solche Leute, vielleicht hast du noch einen Tony Pollard oder sowas, oder einen AJ Dillon, das sind jetzt keine super billigen Assets oder sowas, aber sowas in der Art, ne, also von bis. Es können auch irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche aus dem Baum geschossenen, ne, wir hatten jetzt über hier Javian Hawkins oder Caleb Huntley und was weiß ich, nachher bekommt einer von denen einen Shot, ne, Miles Gaskin, bla bla bla, was hatten wir nicht für Spieler, James Robinson. Und wenn einer von denen einen Shot bekommt und jetzt hat der andere diese Situation und hat vielleicht, ne, einen Verletzten oder bla, und du bietest ihm dann einen, ich sag jetzt mal, fiktiven Miles Gaskin plus einen Second für seinen struggling Rookie an. Ja, also die Trades habe ich schon häufig
gesehen. Kann passieren. Dass das klappt. Auch wenn du, das darf man ja auch nicht vergessen, es werden ja, gerade wenn du jetzt viele Rookies auch gedraftet hast, irgendeiner wird ja vielleicht einschlagen. Also nehmen wir als Beispiel, was hätte ich denn, ich hätte sicher Cam Akers letztes Jahr auch ertraden können für Justin Jefferson. Da hätte ich aber noch eine ganze Menge zurückbekommen im Oktober, November.
Ja.
Also der Hype irgendwo wird ja, wenn du viele hast, lassen Devonta Smith früh ein paar gute Spiele haben oder einen, ja, Jamar Chase, whatever. Sobald du das Gefühl hast, die Jungs sind auf einmal Top 3 Dynasty Wide Receiver am Markt, ich bekomme solche Preise, jemand will noch schnell kaufen, weil er denkt, es ist noch günstig und ich jubel ihm schnell hier den Bust-Rookie unter, die Möglichkeit besteht. Und dann auf einmal ist das eben diese Overreaction-Time, da kann man dann zuschlagen und günstig kaufen. Und da muss man sich natürlich auch trauen. Ich bin selber ganz ehrlich, ich habe auch bei Jonathan Taylor nach Woche 8, 9, 10 gedacht, boah, Alter, also das sieht halt echt, der hat ja Opportunity sogar schon und alles. Das ist ja nicht mal ein Opportunity-Problem, der sieht ja einfach nur so scheiße aus.
Ja, habe ich auch gedacht.
Und im Endeffekt, aber im Endeffekt, was ist das Problem? Wir haben gar keine Ahnung von der ganzen Kacke, so mal aus reiner Evaluationssicht. Er hat halt wirklich einfach noch ein bisschen gebraucht. Es hat gedauert, es hat dann ein paar günstige oder schlechte Gegner gebraucht, als die keinen Run verteidigen können. Und dann explodiert Jonathan Taylor und jetzt ist er ein Top 5 Dynasty Asset. Also, das ist natürlich was, da ärgere ich mich auch selber noch drüber, dass ich den nicht richtig, also da nicht einfach standhaft, sei immer geblieben bin und den aggressiv versucht habe zu kaufen.
Ja, absolut.
Genau. Ja. Aber dann bist du wahrscheinlich.
Ich freue mich, wenn wir im November über Etienne und Javante Williams reden. Mal gucken,
Oh ja,
ob wir unsere
absolut.
Meinung dann immer noch so vertreten, wenn die wirklich
Ja,
zwei, drei schlechte Spiele
voll.
gemacht haben.
Komplett. Das ist auch, du hast es ja auch auf, wie oft habe ich das Ding gesehen, Jonathan Taylor, questionable und dann in Klammern Eyes, weil er einfach nur in irgendwie den Rücken von seinen O-Linern gelaufen ist. Also es hat ja auch die Ups, es hat ja auch die super erfahrenen Top-Twitter- Fantasy-Gemeinde erwischt. Alle waren so und hatten Angst. Also, das ist ganz normal. Und so erst recht wird die Angst bei jedem von euren Liga-Kollegen da sein, wenn die auf so einem Spieler sitzen, den die gerade früh im Rookie-Draft genommen haben und sich denken: Alter, fuck, jetzt, wenn der noch wenn der noch einen Monat Scheiße spielt, dann kriege ich gar nichts mehr für ihn.
Ja, genau.
Gut, aber dann haben wir hier, ich sag mal, Etienne und Javonte habe ich alle so in-season als Bye drin. Ich habe hier noch DeAndre Swift genommen, weil der ist meiner Meinung nach so ein Spieler, von dem erwarten jetzt alle schon die Alvin Kamara-Season. Und ich weiß nicht, also das sehe ich einfach in einer Detroit-Offense noch nicht. Das heißt, ich denke, dass da auch einige enttäuschte Owner dabei sein werden. Und wer sind denn ansonsten? Hast du noch Running Back Buys vielleicht? Und sonst können wir auch zur nächsten Kategorie oder Position gerne übergehen.
Nee, sonst bin ich da auch eher. Also bin ich durch.
Okay, wunderbar. Dann lass uns doch mal zu den Quarterbacks gehen. Ich denke, da ist es einerseits genau das gleiche wie bei den Running Backs. Rookie-Quarterbacks, die nicht starten oder die mal ein bisschen schwach aussehen in ihren ersten Spielen, die werden auf jeden Fall, ja, da geht die Alarmsirene an, da geht das Kauffenster auf. Ansonsten, wen hast du denn noch bei dir auf der Liste stehen?
Nö, das sind im Prinzip auch die Jungen. Ich habe jetzt gar keinen speziellen Namen da aufgeschrieben, weil das,
Okay. Ja.
wie gesagt, sind die Jungs.
Ja, was sagst du denn dann zu Tour? Ich meine, das ist genau das, ist ja ähnlich irgendwo. Er hat ein bisschen gestruggelt letztes Jahr. Ich weiß ja, dass du kein großer Tour-Fan bist, aber das ist jetzt, wir sind nach seiner Rookie-Saison noch da. Er hat das Ruder nicht ganz rumgerissen bekommen. Bist du jetzt hier noch im Buy-Modus? Denn die Möglichkeit besteht ja jetzt.
Ja, dafür ist mir der Preis immer noch zu hoch. Also für einen Quarterback irgendwie ohne jegliches Rushing Upside, einen reinen Pocket Passer, der, ja, also weiß ich nicht, also da bin ich irgendwie, also für mich ist Tua irgendwie so Derek Carr gefühlt. Also so,
Ja.
was nicht schlecht sein muss. Das muss absolut nicht schlecht sein. Ne? Derek Carr ist seit Jahren ein solider Quarterback 2 oder 3 in Superflex liegen, aber mehr sehe ich bei ihm auch nicht. Und der Preis ist halt immer noch hoch genug bei Tua, weil er ein junger Quarterback ist. Und ja, also ist für mich kein Buy. Einfach. Also, wenn man ihn hat, kann man ihn behalten, aber ist für mich jetzt auf jeden Fall, also gehe ich nicht raus und kaufe Tour. Ich habe auch null Shares von Tour und alles okay.
Ja, geht es mir genauso. Will ich gar nichts mehr dazu fügen. Ich habe noch einen bei. Okay, den glaube ich, der ist offensichtlich, und das ist Deshaun Watson.
Ja, gut.
So in dem Ding mal einfach mal probieren. Aber ganz ehrlich, wer jetzt Deshaun Watson noch nicht gekauft hat oder wenn der Owner ihn nicht verkaufen will, dann will er es jetzt auch nicht tun.
Ja, ist halt auch ein
Also,
Risiko, ne?
ja,
Das ist halt natürlich, also
klar.
ich habe die Tage irgendwie mit einem Watson-Owner verhandelt und da ging es so grob um Wentz gegen Watson, ne? Also plus noch Wentz plus ein bisschen und sowas. Aber boah, ne? Also dass ich, ja, würde ich ihn natürlich für kaufen, aber so richtig wohl fühlt man sich doch nicht dabei. Und ich will,
Boah, damit fühle ich
ja,
mich wohl.
plus, ne?
Das
Ja, ich weiß,
mache
du
ich
magst
aber.
Wentz nicht, ist okay.
Ja, okay.
Aber
Ja, weil Wentz
ja, das ist auch.
ist einfach nicht gut, Alter. Der ist in 2 Jahren auch nicht mehr in der NFL. Aber ja, es ist.
Ja, gut, schauen wir mal, ne? Also
Ja.
hinter Nelson und Kelly, da würde ich vielleicht noch ein paar Bälle an den Mann bringen.
Ja, aber wer ist der Left Tackle jetzt?
Haben die nicht einen gesigned? Ich will.
Ja, sie haben einen gesigned, aber nicht Villanueva, der ist in Baltimore gelandet,
Ja.
gell?
Der von
Oder
den
noch nicht,
Bears,
bin mir gar nicht
Lino,
sicher.
der
Aber
ist
ja,
noch.
sie haben. Ja, genau, doch,
Haben
doch,
die den
den, den.
gezahlt?
Ich glaube, der ist es. Ja, ich glaube
Ja.
schon. Ich glaube, der ist es.
Warte, ich gucke.
Also, das ist ganz
Ich
solide,
gucke
ein
jetzt.
ganz gutes Signing, glaube ich.
Ich gucke
Also,
jetzt nach, bevor
ja.
wir hier jetzt Gerüchte verbreiten.
Eric Fischer, sorry. Eric
Ah,
Fischer
Eric
war es.
Fischer.
Eric Fischer war
Ja,
es.
gut, okay, der muss auch erstmal fit sein.
Ja.
Der hat ja, der
Eben,
sich die
das ist das große
Achillessehne
Ding, ne?
gerissen, meine ich.
Achillessehne.
Puh, ja, ich glaube, das ist auch nicht so
Ja.
ein Spaß. Ja.
Ja, verstehe ich auch nicht, warum sie da nicht mehr investiert haben. Aber ja, gut. Ist wie es
Ja,
ist, ne?
wenn Fischer
Genau.
zurückkommt, dann.
Wo ist denn dann der Lino? Mein Gott, das ist ja
Washington.
wirklich.
Washington ist der. Washington. Bin ich
Ah,
mir ziemlich sicher.
Siehst du mal, das ist halt wirklich. Das ist ein guter Left Tackle für den Preis, den Washington dann am Ende bezahlen musste. Da kann ich Ihnen nur
Aber
gratulieren.
ich glaube, ich glaube, sie,
Dann.
ich glaube, also kurz hier O-Line-Exkurs. Ich glaube, sie starten Lino
Ja.
auf Right Tackle tatsächlich sogar, weil sie ja
Okay.
Samuel Cosmi den Left Tackle gedraftet haben. Und sie haben ja den, nachdem sie Lino gesigned haben, sie Morgan Moses den Right Tackle gecuttet. Dementsprechend, ich glaube, Lino wird Right Tackle Starter sein. Oder Cosmi, je nachdem, können die natürlich auch switchen, weiß ich nicht, aber genau. So viel dazu.
Ja. O-Line-Exkurs an der Stelle.
Ja, more
Schau mal an.
love for
Wir
O-Line.
sind halt, ich bin heute, ich kann. Ja, man kann es ja dazu sagen, ich bin heute mal der Paper-Guy. Ich habe mir keine digitalen Notizen gemacht, sondern bin hier mit Zettel und Stift unterwegs. Da finde ich es gut, dass wir dann auch einen kleinen O-Line-Exkurs machen. Ich seh einfach Dan Campbell schon, wie er unseren Podcast hört, dass wir mal über O-Liner reden und wieder so im War Room komplett eskaliert.
Also, ganz ehrlich, wenn die Lions eine Positionsgruppe in der Top 5 der NFL haben, dann ist die O-Line. Die
Jo.
ist.
Und man wird sehen, dass es nicht zu einer Top 5 Offense führen wird.
Ja, gut.
Aber gut, ich meine, es
Ja, gut.
ist so.
Mit den Wide Receivers und dem Quarterback, da. Ja.
Ja. Da
Selbst eine All-Pro
hast du ein
Line nicht
bisschen.
helfen. Also.
Nee, ich glaube auch, da kann jeder All-Pro sein. Da kannst du fünf Quentin Nelsons auf ihren Positionen hinstellen. Das hilft dann auch nicht. Aber dann lass uns mal, es gibt wahrscheinlich keine O-Line-Buys auf deiner Liste, aber vielleicht den einen oder anderen Wide Receiver. Ja, wen hast du da stehen? Und was machst du da? Ist das jetzt wieder, ich warte einfach auf die Rookies oder
Ja,
hast du da
also
noch mehr?
Rookies, also auch so Spieler, die offensichtlich undervalued sind. Ich habe es ja auch im Fantasy Dominator Podcast schon gesagt. T. Higgins wäre für mich irgendwie so der absolute Paradespieler eigentlich hier, der absolut unterbewertet ist mittlerweile und den ich mir aber da ganz, ganz gerne hinstellen würde in so ein Retooling-Team, weil ich glaube, dass der einfach Leistung bringen wird. Dazu, also willst du erst einen machen, bevor ich dir jetzt hier was wegnehme?
Ja, ein bisschen ähnlich dazu. Das ist jetzt aber was, du bist ja auch raus bei ihm, Brandon Ayuk. Ich glaube, dass Brandon Ayuk der beste Wide Receiver der 49ers ist. Klar, Kittle ist als Receiver auch noch natürlich schon irgendwo so ein Target Hog, aber ich traue Ayuk auch ja knappe 25% Target Share zu in San Francisco und ich denke, dass er im Moment bisschen tatsächlich wieder ein bisschen undervalued ist. Er hat so einen krassen Hype gehabt und fällt da wieder ein bisschen runter. Ich mag ihn und wenn ich ein Retooling-Team bin und sage, ich brauche die nächstjährige Production noch gar nicht so sehr und nehme diese Overreaction auf den Trey Lance-Pick in Kauf, dann kaufe ich aktuell Brandon Ayuk.
Ja, ich hätte dann auch noch einen Sophomore und zwar Chase Claypool und zwar auch ideal für mich. Juju auf einem Einjahresvertrag, der Nudelarm Ben wird nach der Saison wahrscheinlich weg sein und dann hoffe ich da auf einen Quarterback, der den Ball auch mal tief wirft und dementsprechend sollte Claypool dann schon ein gutes Target sein.
Ich habe, stimme ich zu, habe ich auch dastehen. Ich habe als letzten bei mir auf der Liste noch DJ Moore, würde aber tatsächlich sogar noch warten. Ich würde nicht mal aktuell kaufen. Ich würde warten, bis Sam Darnold da ein paar Wochen rumgedödelt hat. Ich erwarte keine besonders krasse DJ Moore Season 2021, aber ich würde das Talent einfach kaufen und darauf vertrauen, dass die Panthers früher oder später doch einen, ja, vernünftigen Quarterback an Land ziehen. Und dann freue ich mich über DJ Moore, der dann immer noch irgendwie 24 ist.
Ja, gleiches gilt vielleicht dann auch nochmal für Cortland Sutton, der zwar jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so jung ist, aber, also 25, aber nichtsdestotrotz, ne, der wird halt wahrscheinlich unter Teddy leiden oder Drew Lock, je nachdem. Und genau, der Value ist einfach jetzt auch im Keller, ne? Das, ja, ich glaube, für einen Second kannst du den schon was kaufen, dementsprechend. Das würde ich schon auch mal wagen.
Ja, gut. Noch weitere? Bei mir ist die Liste jetzt aufgebraucht. Ich glaube, den Prozess hat jeder
Ja, Michael
verstanden.
Gallup vielleicht noch.
Hast du noch einen Namen, den du
Michael
droppen
Gallup
willst?
würde ich noch. Also den würde ich wirklich. Den habe ich schon ganz unterschiedlich bewertet gesehen. Also es gab schon Leute, die ja sich mehr oder weniger über einen Second totgelacht haben. Also ne, die mehr wollten als ein Second für ihn. Was ist natürlich, na, Aber ich glaube auch, dass du den mittlerweile in manchen Ligen auch sehr, sehr günstig, also auch teilweise vielleicht schon für einen Third oder so kauf. Jetzt nach dem Draft wahrscheinlich nicht mehr, aber so Pre-Draft für einen Third hättest kaufen können. Und ja, warum nicht?
Braucht es nur einen Teamwechsel, dann ist es sogar nächstes Jahr schon relevant.
Ja, genau.
Ansonsten musste mal sehen, was in Dallas passiert, aber ja, da kauft man ja auch einfach das
Ja,
Talent ein.
so wie sonst, ja, wir haben, ja, die Liste ist natürlich Receiver, ne? Replaceable, aber die Liste ist natürlich lang, aber sonst würden mir jetzt hier aus dem Stegreif noch Darnell Mooney einfallen, der aber mittlerweile auch nicht mehr so günstig zu haben ist, glaube ich. Und vielleicht auch nochmal Mecole
Boah, Alter, nee. Also komm, also nee, also
Hardman.
wirklich. Oh.
Nein, das, ja, das ist
Uff.
der älteste. Ich habe irgendwo, hab ich heute im Podcast irgendwo gehört, der älteste 23-Jährige, der in der NFL spielt. Der ist halt erst 23 und Sammy Watkins ist weg. Ja, das ist jetzt auch kein Spieler, wo ich jetzt rausgehe und sage, wow, ich kaufe jetzt Confident Mecole Hardman, ne? Aber für einen Fourth Rounder. Nein, ja, das ist
Okay,
jetzt, also,
ich
ja,
weiß nicht.
okay, ich nehme es zurück.
Ja.
Schwachsinn.
Okay. Nee, ich muss aber sagen, Mecole Hardman, egal was in Kansas City passiert ist, es haben sich immer Byron Pringle und DeMarcus Robinson noch gegen ihn durchgesetzt quasi. Und deswegen bei dem Typ bin ich wirklich so raus. Und ich würde nicht mal, wenn Tyreek Hill ausfällt, ist das eine wirklich valide Fantasy-Option, die du aufstellen kannst, weil selbst dann einfach die anderen Wide Receiver noch besser produzieren als er. Ich glaube, dass der wirklich einfach gar nicht gut ist und nur in der zweiten Runde ging, weil er einfach, ja, eine 4 in der, eine 4-2 irgendwas läuft. Aber sonst sehe ich bei Mecole Hardman persönlich tatsächlich nichts und ja,
Ja.
deswegen ist für mich ein Sell-Kandidat.
Naja, Cell.
Für einen Fifth Rounder.
Was siehst du? Hast du irgendwo noch Mecole
Ja,
Hardman Shares, dann wären wir uns bestimmt einig.
ich hatte ihn noch nie, Gott
Ich
sei
auch
Dank.
nicht, ich auch nicht. Aber, also,
Ja.
ne, wie hat Matthew Barry gesagt, don't hate the player, hate the ADP? Also, mittlerweile,
Ja, klar.
Ja.
Ja, also man verliert natürlich nichts mit ihm. Das ist keine Frage. Du musst nichts bezahlen. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis man auf Waiver Wires zu finden ist. Ich glaube, dafür ist einfach
Ein Jahr
der
noch.
Second Rounder noch zu viel Draftkapital. Ja, genau. Ein weiteres solches Jahr, dann findest du ihn da, wo du jetzt Dante Pettis findest.
Nicht überall.
Okay, also ich habe ihn mittlerweile
Nee,
überall
ich hatte
gedroppt
ihn.
und ich weiß gar nicht, ob ich müsste mal checken, ob James Wiebe ihn
Ja,
aufgenommen hat.
irgendwo, also das scheint mir so ein Running Gag zu sein mit Dante Pettis oder beziehungsweise weil James Wiebe ihn so mag, keine Ahnung. Also
Ja.
ja, also das ist ja eigentlich der, also ein viel größerer Bust geht ja schon fast nicht mehr, oder?
Ja, vor allem, weil seine Rookie-Saison, da sah er noch ganz, ganz gut aus eigentlich. Und dann ist er ja so weggebrochen. Aber ja, der sah in seiner Rookie-Saison auch wirklich nur vernünftig aus, weil da gar nichts anderes war. Und weil man bei Rookie-Receivern zu dem Zeitpunkt halt auch wirklich überhaupt keine Ansprüche hatte. Und dann war das so, okay, aber eigentlich weiß ich auch erst im Nachhinein, das Production Profile in unserem College war auch schon brutal übel. Also, der hätte nie so früh gehen sollen, wie er ging, und auch nie, ich hätte ihn nie so früh in Startups picken sollen, wie ich das gemacht habe vor, ja, 3 Jahren. Aber gut,
Ja,
es ist, wie es ist.
also sind wir uns einig, dass Dante Pettis bald Popcorn im Stadion zählt und dann
Ja.
kommen wir dann auch zu unseren Sales.
Hey, wir haben noch die Titans. Ich
Ach
würde
so,
noch ganz kurz
okay.
einmal sagen, im Retooling kaufe ich habe hier Noah Fant und TJ Hockenson stehen. Ich glaube, Hockenson ist kaum mehr zu bezahlen aktuell. Der ist schon ziemlich teuer geworden. Noah Fant noch nicht so ganz. Ich habe ihn sogar ein bisschen über Hockenson für die Zukunft. Weniger für 2021, aber auch dann, wenn die Broncos einen Quarterback haben. Und was bringt mich dazu? Ganz einfach, ich sehe bei den beiden am ehesten die Chance, dass sie an diese Riege der Top 3 ranreichen in Zukunft. Klar, Kyle Pitts kann das auch, aber der kostet ja schon so viel wie die. Von dem
So
her,
viel wie beide
da möchte ich
zusammen.
mich nicht bedienen.
Plus zwei
Ja,
First-Round-Picks.
okay. Von dem her bin ich da raus und finde Noah Fant im Speziellen einen schönen Buy-Kandidaten als Retooler.
Ja, ich mag, ich soll ich mal ein paar sagen? Ich mag
Ja,
Irv
klar.
Smith Jr. Wenn man, also auch ganz, ganz over the place, was der Preis so ist. Dann Cole Kmet und Adam Troutman.
Klar, das sind wieder, ich sag mal, das sind die gleichen wie
Ja.
im Rebuild von
Ja.
letzter Woche. Würde ich aber mich auch wieder anschließen. Klar, absolut, kann man auch kaufen. Second-Year-Tight-Ends immer versuchen zu kriegen.
Ja, und auch die Rookies natürlich auch, ne? Friar Muse.
Ja, genau. Ja, absolut. Genau, aber dann, wie du sagst, was, ja, Dante Pettis verkauft Popcorn, wir verkaufen ein paar Spieler. Welche Spieler verkaufst du denn gerade jetzt? Jetzt schauen wir mal auf die Quarterbacks. Wen hast du denn da stehen auf deiner
Ja, vor allen
Liste?
Dingen so unsichere Quarterbacks, ne? Weil hier geht es ja darum, da den Value eigentlich über die nächste Saison hinaus zu behalten. Und dann müssen wir da eben, oder muss man so ein bisschen mal die Glaskugel anstrengen und mal gucken, okay, bei wem ist die Wahrscheinlichkeit denn hoch, dass der vielleicht nach der nächsten Saison seinen Job nicht mehr hat? Und da wäre mein erster Sell-Kandidat, ob ich ihn jetzt aktuell verkaufen würde, weiß ich nicht. Eher lieber in der Saison. Aber Jalen Hurts. Ich glaube, für den kann man einen richtigen Premiumpreis erzielen. Aber ob der nächste, also übernächste Saison noch Starter ist, wage ich mal in Frage zu stellen. Muss nicht, aber, also dass er ersetzt wird, aber die Chance ist da.
Ja, sehr interessanter Take. Also gerade sehr interessanter Spieler auch einfach. Ich glaube, der hat wirklich Top 5 Fantasy Scoring Upside für 2021, wenn der einfach spielt. Das ist jemand, der kann so ein 1000-Yard-Rusher werden auf Quarterback. Und was jemand damit anrichten kann, haben wir gerade erst bei Lamar gesehen. Das ist im Rahmen der Möglichkeiten, und ich denke, er hat auch einen krassen Floor. Das heißt, so richtig schlecht wird er auch nicht liefern. Kann aber natürlich sein, dass er als Quarterback nicht gut genug ist, um deinen Platz zu behalten. Deswegen, ja, würde ich da an sich sogar mitgehen mit dir, würde aber definitiv aktuell noch warten. Ich denke,
Ja.
man findet immer einen Spieler, der dann so eine Production auch einfach total abfeiert und das gerne mitnimmt, auch als Contender für das eine Jahr. Und ich persönlich glaube sowieso, dass Jalen Hurts auch langfristig, auch danach, einen Job als Starting Quarterback in der Liga finden wird. Vielleicht liege ich da völlig falsch, gebe ich dann gerne zu und ja, nehme das als L mit. Ist auf jeden Fall übel, wenn du das dann nicht verkauft hast. Keine Frage.
Ja, ich meine, die Frage ist ja da. Ich glaube, dass man ihn jetzt in diesem jungen Alter und wenn er jetzt, sagen wir mal, zwei, drei ganz gute Spiele macht zu Beginn und dann verkauft, dann, ich glaube, kriegst du absolutes Maximum für ihn. Ich glaube, und wenn er danach irgendwann in der Saison einbricht, als Beispiel, dann wirst du den Value so nie wiedersehen, glaube ich. Oder wenn erst die Gerüchte laut werden, oh,
Ja.
die Eagles könnten ja einen draften, weil sie drei First-Rounder haben im Jahr drauf und so. Boah, also da nehme ich dann lieber, keine Ahnung, vielleicht kannst du Hurts dann für einen Lamar traden oder sowas. Ne, irgendwie so
Ja,
und
wer weiß. Also, oder
ja.
für einen Herbert, der ein bisschen Dip hat oder
Genau,
so.
irgendwie sowas. Also da bin ich, oder ein Dak Prescott, der jetzt nicht gerade in den
Ja.
ersten Spielen jedes Mal irgendwie 40 Punkte pro Spiel macht, ne? Dann, boah, das ist schon spannend dann.
Ja. Ich hätte noch, klar, also ich glaube, wenn man dann Jalen Hurts genannt hat, kann man genauso Daniel Jones hier an der Stelle nennen. Auch ein Quarterback, der potenziell im nächsten Sommer ersetzt wird. Und ansonsten, wenn wir mal weggehen von dem, da könnt ihr euch ja jetzt, sag ich mal, da könnt ihr jetzt durch die Liga gehen und gucken, wer da sonst noch auf der Abschlussliste vielleicht steht. Hätte ich hier noch Aaron Rodgers und Matt Ryan. Einfach so Aging Quarterbacks, die nochmal QB1-Seasons im Tank haben, die du nicht als Contender oder die du nicht für die Championship nutzen kannst, aber wo du weißt, die nehmen einfach im Value weiter ab. Und würde ich aber auch tatsächlich, Rodgers kann man glaube ich sogar im Moment ganz gut abgeben. Matt Ryan würde ich definitiv auf die Saison warten, denn der ist aktuell auf jeden Fall unterbewertet. Zumindest verstehe ich nicht, warum man ihn so billig bekommt.
Ja, die Frage ist halt, ob du noch mal ein besseres Fenster kriegst, wenn Julio wirklich weg ist und er
Ja.
wirklich scheiße spielt zum Saisonbeginn, dann wird der Value nicht mehr steigen.
Problem ist, ich glaube, im Preis drin ist jetzt schon der Julio-Abgang. Wenn wir jetzt aufnehmen, wirst du keinen mehr finden, der sagt, boah, geil, ich habe so Bock auf Matt Ryan in der Julio, Kyle Pitts und
Nee,
Calvin
das
Ridley
stimmt,
Offense.
aber ja, muss man mal gucken. Glaube ich, bei Matt Ryan kommt es auch stark auf die Liga an. Also.
Ja. Einfach mal umhören. Mal sehen.
Genau, nicht auf Krampf verkaufen auf
Gut.
jeden Fall. Wenn einer nur ein Second bietet oder
Nee,
sowas, gar keinen
genau,
Fall.
genau. Nee, auf keinen Fall. Genau. Ansonsten noch weitere Quarterback-Sell-Kandidaten bei dir?
Ja, bei mir wären sonst noch Kirk Cousins. Die
Mhm.
Vikings, haben nicht ohne Grund einen Quarterback gedraftet. Also, und waren
Ja.
ja angeblich auch scharf hoch zu traden, hat man irgendwie in diesem
Mhm.
Videobeitrag von den Panthers.
Aber zu geizig, ey.
Ja.
Mein Gott, diese Flaschen, Alter. Da kriegst du ihn schon so billig. Du musst nur noch auf 9 oder so hochgehen und sie haben halt wieder die Eier nicht in der Hose, um da dann den nächstjährigen First
Ich
hinzulegen.
möchte das gerne aus dem Video als GIF haben. Komm mir nicht nochmal mit einem Minuswert hier. Oder was er gesagt hat. Wenn mir
Ja,
jemand einen
stimmt,
Trade
genau.
anbietet, möchte ich das bitte
Ja.
als Schiff haben.
Ja, ist echt so. Das wäre zu oft so geil, wenn man das bekommt. So, du kriegst diesen 4-for-1-Deal. So, diese viermal Gülle, eine halbwegs startbarer Spieler und du sollst irgendwie deinen Superstar abgeben.
Die
Oh.
Wagenladung voll Trash. Das ist der
Ja.
gefühlt der absolute Klassiker der Trade-Angebote. Ich will nicht sagen, dass ich ihn noch nie selbst angewandt habe.
Nee. Kann man, wer frei von Schuld ist, werfe den
So ist
ersten
es.
Stein, aber nichtsdestotrotz, es gibt so. Ja, genau. Das sind die Minnesota Vikings, der Team-Owner.
Genau.
Okay, Kirk Cousins, dann Derek Carr, bei dir auch auf der Liste? Dachte ich mir
Aber,
fast.
also K eigentlich nicht so klar wie Cousins tatsächlich. Also bei K ist es ja, seit wie vielen Jahren wird der schon abgeschrieben? Und
Ja.
ja, gut, irgendwann könnte es halt mal soweit sein. War bei seinem Bruder ja relativ ähnlich, ne? Aber ja, das Ding ist halt, ich sehe halt auch nicht 32 bessere Quarterbacks als Derek Carr. Ne? Das ist immer so.
Ja gut, sehe ich aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich bei Kirk auch
Nee,
nicht.
hast schon recht.
Der muss doch auch wieder
Ja.
Starter werden. Also, ich meine, die Steelers oder so, die
Ja,
nehmen doch
stimmt.
Kirk Cousins
Ja,
mit Handkuss.
stimmt. Ja, siehst du, da haben wir ja den Fit auch schon. Kirk Cousins auf
Ja,
Claypool.
genau.
Also, wirst du schon mal
Kirk in
für
Clay.
2022 Bescheid.
Genau, richtig. Aber gut, ja. Also man sieht schon, welchen Gedankengang du hinten dran stellst und was du dir, ja, was du beim Evaluieren beachtest. Gehen wir rüber zu den Running Backs und schauen, was du da machst. Bin ich jetzt mal gespannt. Bist du da so ein bisschen ähnlich wie ich, Aging
Ja.
Vets, gerade gut unterwegs? Die sind für mich da die Sell-Kandidaten.
Ja, genau, also alles, ich habe das mal so grob zusammengefasst, Aging Vets und One Year Wonders. Also, ich würde mal anfangen mit Myles Gaskin. Also der wäre für mich auf jeden Fall ein Sell. Miami hat aktiv nach einem Running Back im Draft geguckt und auch wohl, ja, Free Agency Trade oder sowas, was man so hört. Also dementsprechend bloß weg damit.
Ja, ist halt einfach ein Problem, wenn du Myles Gaskin, wenn du Myles Gaskin nicht benutzt dafür, dass er dir nächstes Jahr in den Playoffs hilft oder Spiele gewinnen hilft und du ihn dann nicht mehr verkauft bekommst, dann hast du halt einfach reingeschissen und irgendwie einen Second Rounder, den du vielleicht noch halt für ihn bekommen kannst, verschenkt. Ich habe selber als Contender letztes Jahr zum Beispiel Raheem Mostert verkauft. Das ist ein ähnlicher Spieler, glaube ich, so vom Prinzip. Ich meine, der Trade war für mich definitiv ein Loss. Den Second Rounder werde ich für Mostert nicht mehr bekommen und die Production bekomme ich auch nicht dafür. Das ist halt so, mal greifst halt auch mal irgendwie in die Scheiße. Muss man halt auch machen, das Risiko als Contender. Würde ich auch jederzeit
Klar.
wieder machen, den Deal. Aber du darfst einfach da nicht zu lang warten als Owner von Myles Gaskin und am Ende schaust in die Röhre. Irgendwie nimmt dir dann so ein, zwei Teams, die als Contender dastehen, nehmen ihn dir nicht ab oder haben dann kein Interesse mehr und der Rest sagt: Boah, nee, ich sehe mich nicht als Contender, ich gebe dir keinen Second für ihn. Dann weißt du, 2022 wird der zu dem Zeitpunkt auch wieder nichts mehr wert sein. Von dem her würde ich dir da hundertprozentig zustimmen.
Ja, wäre Mostert dein Kandidat schon gewesen? Oder?
Nee, weil ich, also tatsächlich Raheem Mostert, ich glaube, das wäre halt der Sell-Kandidat der letzten Offseason gewesen. Wenn du in dem Prozess bist, zumindest. Ansonsten aktuell, für was kriegst du den denn noch verkauft? Kriegst du noch einen Third Rounder dafür überhaupt? Ich weiß nicht. Dann würde ich ihn wahrscheinlich auch noch hergeben. Aber ja, also das war
Bei
es halt dann
Mostert würde
auch.
ich tatsächlich mal bis zu. Also, das Ding ist halt, wenn du nicht mehr als einen Third für ihn bekommst, würde ich bei ihm bis Saisonbeginn
Ja.
warten und mal gucken, dass er das erste Spiel startet. Weil das wird, denke ich, so kommen.
Ja.
Und dann würde ich ihn verkaufen.
Gerade jetzt, wo man muss sagen, Jeff Wilson hat sich ja verletzt. Jetzt kann ich mir irgendwie nicht mehr vorstellen, dass die Niners Mostert cutten und wirklich dann mit im Prinzip Goldman, Hasty und den zwei Rookies in die ersten Spiele gehen. Das sehe ich jetzt auch nicht mehr passieren. Von dem her stimme ich dir da sogar zu. Könnte gut der Starter sein, erstmal in San Francisco und dann probieren, wieder zu verscheuern. Aber ja, ansonsten hätte ich hier noch eben Derrick Henry, Zeke Elliott, Alvin Kamara, Dalvin Cook stehen. Das sind alles Spieler, die gehören wirklich nur in die absoluten Contender-Roster rein. Die werden in einem Jahr weniger wert sein als heute. Wenn du das nicht zum Titel nutzen kannst, dann bringt das einfach
Ja, Mike
nichts.
Davis hätte ich noch gehabt. Chris
Ja,
Carson.
auch ein guter Kandidat.
Ja,
Genau.
solche Konsole.
Ja, James Conner.
Ja.
Wie siehst du Chase Edmonds? Würdest du Chase Edmonds erstmal noch halten oder würdest du versuchen, ihn jetzt loszuwerden?
Chase Edmonds hätte man ungefähr bevor der Connor-Verpflichtung hätte man ihn verkaufen sollen. Also, da war das Sale-Fenster. Ja, jetzt musst du ihn schon fast behalten. Ich habe irgendwie das Gefühl, also, ich glaube, dass Connor da auch der Starter wird und Edmonds der Third-Down-Back wird, der Satellite-Back, aber, also, ich würde ihn einfach behalten und vielleicht verletzt sich Connor und dann kannst du ihn verkaufen.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich war ja bin nicht so der Edmonds-Fan, einfach weil ich den Typ Running Back
Nee.
für Fantasy nicht so geil finde. Andererseits, jetzt auch schon ein paar echt wirklich Analysten auf Twitter gesehen, von denen ich sehr viel halte, die höher sind bei Connor als ich es bin. Von dem her, ja, würde ich glaube ich aktuell sogar eher als Hold einschätzen. Dann lass uns mal rübergehen zu den Wide Receivern. Da würde ich fast sagen, ist es bei mir wieder ganz ähnlich. Ich will eigentlich die Wide Receiver verkaufen, mit denen man jetzt Meisterschaften gewinnt und die da so Richtung 28, 29, also entweder schon da drüber sind oder da hingehen, wo ich weiß, ah, nächstes Jahr kann ich so einen 28-jährigen Wide Receiver wieder nicht mehr gescheit verkaufen. Oder da habe ich ihn zwar dann, aber ja, da ist er weniger wert. Also unterscheide ich hier tatsächlich zwischen so einem Stefon Diggs, den habe ich jetzt hier eher aktuell als Sell stehen, aber auch wenn er schon den Top 5 so Dynasty-Preis hat, so roundabout, Top 5, 6, 7, sowas. Und auf der anderen Seite hatte ich ja vorhin schon gesagt, Michael Thomas kaufe ich dafür, weil ich bei dem glaube, dass der ja noch mal ein bisschen günstiger ist aktuell. Und den sehe ich schon wieder ein bisschen über dem Age-Peak drüber, wo ich sage, der gewinnt mir in 2022 auch noch und kriege ich es einfach zu einem billigeren Preis. Jetzt bin ich mal gespannt, wen hast du denn, jetzt habe ich Stefon Diggs gesagt, wen hast du denn hier als
Julio
Sell-Kandidaten?
Jones. Überraschung.
Ja, gut, okay. Das ist keine Überraschung, das stimmt.
Ja, Gründe brauche ich nicht erläutern.
Nee. Das ist richtig. Was hältst du dann? Was hält, dann mache ich es dir vielleicht ein Ticken schwerer. Was sagst du zu, ja, Keenan Allen?
Ja, will ich auch verkaufen. Na.
Was sagst du denn zu Calvin Ridley?
Ist schwierig. Ich glaube, den würde ich auch verkaufen. Aus dem einfachen Grunde,
Mhm.
der ist halt jetzt 26. Und wenn, also den würde ich in dem Moment verkaufen, wenn Julio wirklich getradet wird. Dann würde ich ihn wirklich auf den Block packen und das wäre das Beste, oder das beste Angebot nehmen. Weil ich glaube, der wird gut liefern das Jahr, aber ist halt auch nicht der Allerjüngste mehr dann. Und das ist halt dann so ein. Also ich halt von ihm an sich auch nicht so viel. Ne? Und in Atlanta werden auch einige Änderungen bevorstehen. Ich glaube, wenn jetzt wirklich Julio wegtraden, die Saison dann kacke läuft, dann wird da auch Ryan dann irgendwann über den Jordan gehen und so weiter und so fort. Also dann wird da nochmal ein richtiger Umbruch stattfinden.
Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich bin bei Calvin Ridley selber auch ein bisschen raus. Also nicht wegen Production, aber einfach das Alter, du hast es genannt. Heute hat mir einer einen Trade geschickt zum quasi so, was ich davon halte. Das wäre gewesen CeeDee Lamb für Calvin Ridley. Also unser Hörer hätte aber Lamb abgeben müssen. Und dann habe ich gesagt, guck mal, Lamb ist halt 4,3 Jahre jünger als Ridley. Selbst wenn du, da war noch potenziell so, würdest du ihn machen, wenn ein Second noch on top käme? Ich sag, hey, ganz ehrlich, also, nee, bin ich einfach raus. Wir haben's, du hast es in der Folge mit Emin bei Straight Up Fantasy Dominators gehört, weniger selber gesagt, aber der hat ja CeeDee Lamb als Wide Receiver 1, wenn ich es richtig verstanden habe, oder sieht ihn da und sieht eine gute Chance, dass er das auch Consensus wird. Ich würde da auch im Moment einfach abwarten, denn CeeDee Lamb Hype ist noch nicht an der Spitze angekommen und Ridley sehe ich einfach keine Möglichkeit mehr, mit 26, dann schon fast 27, ein Wide Receiver One Overall zu werden. Also einfach nur vom
Ja,
Wert
nee,
als Spieler
genau.
her.
Im Prinzip muss er dafür schon eine Devante Adams-Saison hinlegen. So, und das
Ja.
ist halt schon extrem gut, ne?
Ja, sag ich mal, Wette eingehen will, kann das tun, aber das ist, ja, das zeugt von Selbstbewusstsein in die eigenen Projections dann. Genau, okay, gut. Ansonsten hast du noch Wide Receiver-Kandidaten so als Sell, die du noch
Na,
nennen willst?
Hopkins, auch aus den gleichen Gründen, und Adam
Mhm.
Thielen habe ich noch.
Ja, klar, würde ich jeweils zustimmen. Bei Hopkins ist schon fast die Frage, ob man den langsam günstig kriegt. Ich glaube, da war das absolute Sell-Fenster war da, glaube ich, vor ein, 2 Jahren vielleicht sogar.
Boah,
Aber ja, geht schon immer noch sehr, sehr früh in manchen
ich
Startups.
glaube, dass Hopkins, wenn er wieder ein paar gute Spiele hat, wenn wieder wirklich Point-Scoring-Season ist, dass man trotzdem wieder viel für den bekommen kann. Siehe Keenan Allen. Keenan Allen ist ein Jahr älter als Hopkins und der Wert ist wirklich nochmal mit Herbert nochmal ordentlich
Ja.
angezogen. Also Wahnsinn.
Ja.
Ja, also Hopkins, genau, den würde ich auch nicht unter Wert verkaufen, würde ich warten, bis die Saison beginnt. Dann bekommt man wieder viel für ihn.
Ja, ich glaube, da hast du das gar nicht schlecht zusammengefasst. Dann vielleicht einmal zu den Titans rüber. Hast du noch jemand außer Travis Kelce?
Logan Thomas, wenn man was für den bekommt, also keine Ahnung, ob überhaupt irgendwas, ne, für den bezahlt wird, aber Ja, da bin ich halt auch komplett raus. Da sind jetzt zwei gute Wide Receiver dazugekommen. Genau. Und dementsprechend bin ich da bei ihm eher raus.
Dann vielleicht einmal noch von mir, Robert Tonyan würde ich noch mit auf die Liste packen. Einfach nur ähnliches Ding wie bei dir bei den Quarterbacks vorher. Unsichere Situation. Ich glaube noch nicht so ganz daran, dass Robert Tonyan Tight End 1 in Green Bay so langfristig bleibt und die Production aufrechterhalten kann. Daher würde ich den noch mit nennen.
Gut.
Okay, tipptopp. Sind wir durchgeflogen durch unsere Buy- und Sell-Kandidaten. Das war's zum Retooling. Ist doch wieder länger geworden. Ich denke immer, jede Woche denke ich jetzt, diesmal, jetzt, diesmal sind wir aber kürzer. Sind wir nicht.
Wird
Es sind wieder 1,5 Stunden Aufnahme vorbei. Hat aber Spaß gemacht.
auf jeden Fall.
Nee, irgendwann werden wir, wird das, irgendwann wird das werden. Wir werden auch dazulernen und besser, mehr on point sein in Zukunft. Ja, man lernt dazu. Genau, okay. Gut, Phil. Dann wünsche ich dir jetzt halt eine gute Nacht. Du sitzt schon wieder in deinem dunklen Kämmerchen.
Ja.
Irgendwann besorgst du dir noch ein Licht in dem, im Aufnahmezimmer, im Studio.
Ja, es
Und
geht eher darum, dass mir hier nicht alle auf dem Hintern gucken können. Ich sitze hier mit bodentiefen Fenstern und noch ohne Plissés. Genau, und wenn die
ja.
davor sind, dann mache ich auch das Licht an.
Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, siehst du mal. Sehr gut. Na gut, dann wünsche ich dir an der Stelle jetzt eine gute Nacht.
Danke
Wir
ebenso.
hören uns nächste Woche wieder. Und ja, euch allen eine gute Zeit. Bis dahin, haut rein.
Haut rein, ciao.
Ciao, ciao.